Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und wir befinden uns bei Folge 233 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 171. Diese Folge ist wieder eine Live-Aufzeichnung. Ich war auf der Leipziger Buchmesse, habe dort verschiedene Gespräche geführt und unser Gast ist Carsten Tergast, Inhaber des gleichnamigen Redaktionsbüros. Und wir kennen ihn schon, wir haben ihn schon mal in Folge 116 gehört. Also ich unterhalte mich mit Carsten Tergast über Themen der Branche. Leider ist die Tonqualität nur mittelmäßig und die Hintergrundgeräusche stören teilweise sehr. Das bitte ich vielfach zu entschuldigen. Ich denke aber, es kommt auf den Inhalt an. Lauschen Sie also dem Gespräch auf der Leipziger Buchmesse. Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Ich bin hier auf der Messe, auf der Leipziger Buchmesse und habe einen sehr interessanten Gesprächspartner. Jemand, den wir schon mal hatten in Real Life, und er ist Journalist und hat bei einem der Bücher unserer Reihe Perlen der Literatur das Vorwort geschrieben. Das heißt, die Hintergrundgeräusche, die sind dem geschuldet, dass wir hier live sind. Carsten Tergast, meine erste Frage, Ihre journalistischen Aktivitäten im letzten Jahr.
Ja, danke erstmal, dass ich nochmal beim Podcast teilnehmen darf. Meine journalistischen Aktivitäten teilen sich im Grunde genommen, genauso wie meine Buchaktivitäten, so ein bisschen auf in die Bereiche Ostfriesland und Bücher, Buchwesen. Und ich schreibe viel fürs Büchermagazin, rezensiere Bücher fürs Büchermagazin, biete Themen an, ganz unterschiedlicher Natur. Manchmal sind es Autoreninterviews, manchmal ist es eher ein inhaltlich orientierter Artikel, wo es dann um ein bestimmtes Thema geht und wo ich schaue, was gibt es zu diesem Thema zurzeit auf dem Buchmarkt, welche Autoren sind da interessant und wie verhalten sich auch diese einzelnen Titel und diese einzelnen Autoren zueinander in ihrer inhaltlichen Bearbeitung eines Themas.
Also da hört man dann so ein bisschen auch den Wissenschaftler raus.
Ne? Ja, tatsächlich. Das ist, genau. Ich habe Literaturwissenschaft studiert und habe natürlich so im Alltag oft nicht mehr die Gelegenheit, das anzuwenden quasi. Und bei solchen Geschichten kommt es dann wieder zum Tragen. Tatsächlich, ja.
Ja, das ist so ein bisschen Textanalyse sozusagen. Ja, genau, richtig. Und ja. Das eben in Bezug auf neuere Bücher und gelegentlich auch mal auf alte. Ja, und dann schreiben Sie sehr viel. Das sind überwiegend Auftragsarbeiten, wenn ich das richtig sehe, gelegentlich auch als Ghostwriter. Was waren in den letzten anderthalb Jahren Ihre Buchprojekte oder die Veröffentlichungen?
Gerade schon angedeutet habe, ist im Moment ein großer Teil meiner Heimat geschuldet. Ich mache viel über Ostfriesland. Hatte letztes Jahr für den Droste Verlag ein Buch über die Glücksorte auf den ostfriesischen Inseln gemacht.
Aus der Glücksorte, und zwar über meine Reihe. Lieblingsinsel. Ich bin da ganz oft gewesen, ja.
Welche war das dann noch?
Fangerhoven,
ja. Genau. Ja, die ist natürlich auch dabei, genau. Ja, und dadurch hat sich ergeben quasi, dass der Verlag auch Interesse hatte, eben weitere Titel zum Thema zu machen. Das heißt, es wird jetzt im Mai wird ein Ostfriesland-Quiz erscheinen und ich arbeite noch an einem Titel für den Herbst, wo ich im Moment aber noch nichts Näheres zu sagen darf, weil das noch nicht offiziell kommuniziert ist. Das wird eine neue Reihe beim Droste Verlag, wo ich auch etwas mit Richtung Ostfriesland mache.
Vor ein paar Jahren war das Ghostwriting ja auch ganz wichtig, das heißt, Ihr Name tauchte gar nicht auf. Läuft da nebenher noch was?
Da läuft tatsächlich auch noch was. Okay. Ich mache im Moment sehr viel für den Ratgeberverlag der Stiftung Warentest.
Oh ja.
So, und das ist überwiegend Lektorat, Außenlektorat. Mittlerweile aber auch das zweite Mal schon ein Ghostwriting, was sehr interessant, aber auch sehr anspruchsvoll ist, da es eben medizinische Themen sind ausschließlich. Oh ja. Das heißt, ich schreibe eben für Professoren, recht hochkarätige Professoren, die selber eben als Experten für ihr Thema gelten, aber eben nicht die Zeit haben und vielleicht keine Sachbuchschreiber haben, sagen wir es mal vorsichtig
so. Das ist ja häufig so, dass der Wissenschaftler nicht der Sachbuchschreiber ist.
So, und da komme ich ins Spiel und ein Titel ist fertig, der ist jetzt gerade frisch erschienen, beschäftigt sich mit der Fettleber und das nächste wird sein ein Buch über Schlaf. Freiburger Schlafforscher, der sich eben überwiegend auch mit Schlafstörungen auseinandersetzt und das ist gerade im Entstehen begriffen.
Ja, und die Verlage, die sowas in Auftrag geben, die haben ja ein lebendiges Interesse daran, dass die Bücher gut verkauft werden. Und das geht natürlich, wenn sie gut geschrieben sind. Dann kriegt man gute Rezensionen. Der Buchhändler begreift sofort, das ist nicht Wissenschaft, sondern es ist...
Genau, es ist so ein bisschen die Kunst, das zusammenzubringen. Ja. Es muss natürlich, gerade bei der Stiftung Warentest, muss es natürlich wissenschaftlich haltbar sein. Es darf nicht zu lockerflockig sein, muss aber trotzdem gut lesbar sein. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe, einfach diese Sphären zusammenzubringen. Und das ist ein langwieriger und eng begleiteter Prozess. Ich arbeite da immer mit einer Projektleiterin zusammen, die das sehr eng begleitet. Macht aber auch Spaß.
Und da sieht man, wie wichtig das Thema Networking ist. Wir sprachen gerade drüber.
Ja.
Und jetzt gucken wir uns mal die Branche an, sowohl die Verlagsbranche als auch die Buchhandelsbranche, also den Vertriebsweg. Was für einen Trend sehen Sie eigentlich in den letzten 2-3 Jahren? Welche Sachen nehmen zu? Was nimmt ab, aber vielleicht was nimmt zu? Was wollen die Leute kaufen oder lesen?
Also wir sind ja hier gerade auf der Leipziger Buchmesse und wir sprachen gerade ja auch schon drüber, als wir hierher gekommen sind. Es ist dieser ganze Manga-Comic-Bereich, der wächst unwahrscheinlich.
Young Adult,
genau. Sie sehen das alleine, wenn früher war es nur die Halle 1, die den Mangas gewidmet war. Und wenn Sie jetzt weitergehen in die Halle 3, sind Sie immer noch im Manga-Bereich. Also es dehnt sich auch hier sichtbar auf der Leipziger Buchmesse aus. Und bildet damit natürlich auch so ein bisschen das ab, was da draußen passiert. Im Gegensatz dazu, klassischer Buchhandel, brauchen wir uns keine Illusionen machen, ist immer noch sehr, sehr schwierig. Ich hatte jetzt gerade vor einer halben Stunde, bevor wir uns getroffen haben, ein Gespräch mit einem Buchhändler, unabhängiger Buchhändler mit einer kleinen Buchhandlung in einer kleinen Stadt, der eben sagte, ja, es sieht nicht gut aus. Also ganz, ganz klar sagte, es sieht nicht gut aus und es ist auch wenig Liquidität da, um größere Aufträge vorzufinanzieren. Das ist ein Problem, das man sich ja auch gar nicht so bewusst macht. Es kommt dann ein großer Auftrag rein, der viel Umsatz verspricht, aber er muss natürlich vorfinanziert werden. So. Und wenn das Geld nicht da ist, um den Auftrag vorzufinanzieren, können Sie schlicht und ergreifend den Auftrag nicht annehmen.
Ja, das ist... Also früher war das so, dass etwa 60% aller Bücher im Buchhandel verkauft wurden. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 49 oder 48. Und die Buchhändler überleben, glaube ich, häufig, indem sie Non-Books haben und indem sie manchmal hochkarätige Veranstaltungen bieten. Und manchen Buchhändlern geht es trotzdem ziemlich gut, weil sie es schaffen, ein Publikum zu binden.
Genau, also das ist im Grunde genommen der Trend, den wir ja auch schon länger beobachten. Ja. Was funktioniert oft, ist Nische. So, oder sich zu konzentrieren auf bestimmte Themen, auf bestimmte Bereiche. Dieses allgemeine Sortiment, allgemeiner Buchhandel ist einfach ganz, ganz schwierig. Also es ist so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch und die Leute wissen dann auch nicht so richtig, wofür steht der Laden. Es ist vielleicht zu beliebig mittlerweile und bei dem engen Markt wird das dann schwierig.
Nun sind Sie ja ehemaliger Buchhändler, gelernter Buchhändler und wenn wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken, Sie besuchen Buchhandlungen, was fällt Ihnen rein optisch auf? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, da hat sich was verändert?
Ich würde im Anschluss an das, was ich gerade gesagt habe, sagen, das Buch ist auf dem Rückzug. Ja, also wenn Sie, das sehen Sie ja gerade bei den Ketten, das ist natürlich besonders präsent, wenn Sie irgendwo in eine Tanier-Filiale reingehen, merken Sie ja erstmal gar nicht, dass Sie in der Buchhandlung sind.
Ja, also das ist, wir haben 55% Non-Book.
Gemischtwarenladen, einfach mit Non-Book aller möglichen Couleur. Mhm. Und wenn Sie dann ein bisschen weiter in den Laden reingehen, finden Sie auch noch ein paar Bücher, ein bisschen überspitzt formuliert.
Und da, wo früher die Klassik-Ecke mit 3 Regalen war, das ist jetzt vielleicht
ein halbes. Genau, so. Und ich meine, ein großer Vitalier kann das natürlich professionell betreiben. Ja. Bei kleineren Buchhandlungen sieht man dann oft, dass sie versuchen, das nachzuahmen, aber
nicht wirklich.
Gewollt ist nicht immer gekonnt. So, das ist, klingt ein bisschen böse, aber es ist einfach so. Oft sieht das dann merkwürdig aus und du stehst in dem Laden und denkst, weißt gar nicht so recht, was soll ich?
Nun haben wir in den letzten Jahren ungefähr 10 Millionen Leser verloren. Das ist bekannt. Das heißt, jüngere Leute lesen im Verhältnis deutlich weniger. Sie lesen anders. Es werden Bücher gekauft und verschenkt. Aber was wären jetzt Ihre Wünsche, wenn wir sagen, es werden immer weniger an die Leserschaft? Vielleicht mal in 10, 20, 30 Jahren. Können wir jemals ohne Buch auskommen?
Ich glaube, wir können nicht ohne Geschichten auskommen, ohne Texte. In welcher Form die medial dann dargeboten werden, ist die große Frage. So, ich glaube schon, dass sich das gedruckte Buch immer noch irgendwie halten wird, aber es wird immer enger werden. So, es wird eine weitere Marktbereinigung bei den Buchhandlungen, bei den Verlagen geben.
Also die Konzernbildung immer größer.
Also dieses ganze Thema Storytelling sozusagen, das muss man sich natürlich einfach überlegen. Wie erzähle ich Geschichten? Weil der Bedarf an Geschichten ist für die Leute, der ist immer da.
Und zwar egal, ob Sachbuch oder Fachbuch oder Ratgeber. Ja. Das ist ja für Sie ein Oberbegriff,
das Storytelling. Doch, das denke ich schon.
Okay. Das E-Book macht ja nach wie vor nur 6% aus, seit ungefähr 8 Jahren konstant. Das heißt, wir brauchen uns keine Sorge machen, dass die Leute nur noch elektronisch lesen.
Offenbar nicht, ne?
Da haben wir in Deutschland Glück irgendwie.
Ja, vielleicht gibt es auch einfach keine vernünftigen Konzepte bei den Verlagen, wie man E-Books vernünftig vertreibt und vernünftig vermarktet. Möglicherweise liegt es auch daran. Es ist ja lange Zeit dann so gewesen, dass man im Grunde genommen einfach den Text 1:1 abgebildet hat. Das hatte dann auch keinen Mehrwert. Mittlerweile ist man da natürlich weiter. Es gibt andere Formen. aber man hat nicht das Gefühl, dass sich die Verlage da so, oder die meisten Verlage, da so richtig ernsthaft mit beschäftigt haben und versucht haben, eben auch diesem Medium angemessene Formen zu entwickeln.
Und wenn Sie Ihr eigenes Leseverhalten anschauen, ab und zu kriegen Sie Texte sicherlich digital, egal ob PDF oder EPUB oder welches Format auch immer. Merken Sie selbst was, was die Merkbarkeit und die Nachhaltigkeit angeht von dem, was Sie gelesen haben elektronisch?
Gute Frage. Das kann ich ja nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Also ich bin Papiermensch, war ich immer und werde ich auch immer bleiben. Ich lese weniger gern digital, muss es natürlich oft, gerade bei den Rezensionen ist es ja oft so, dass ich dann eben die Sachen natürlich vorab bekomme, die Bücher sind noch gar nicht gedruckt, dann habe ich keine Wahl, dann muss ich es eben elektronisch lesen. Aber ich merke in dem Moment, dass mir das Lesen an sich weniger Spaß macht.
Der Genuss fehlt.
Das klingt ein bisschen doof, vielleicht sogar, aber das Haptische, das Umblättern,
wo man schon oft drüber gesprochen hat,
das gehört irgendwie zum Leseerlebnis doch dazu. So, und durch den Text durchzuscrollen und immer weiterzumachen, ist macht nicht so viel Spaß.
Und ich habe bei mir gemerkt, ich merke mir dann weniger von dem, was ich gelesen habe. Ich mache mir mehr Notizen, aber ich weiß nicht mehr, was Seite so und so links oben oder was unten rechts. Weil das gibt's nicht mehr.
Das stimmt. Ja, jetzt muss ich sagen, tatsächlich. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass ich früher in der Schule tatsächlich auch so gelernt habe, dass mir in der Klausur dann tatsächlich eingefallen ist, wo etwas stand im Buch. Und da wusste ich wieder, was
wie
da
das Wortbild
stand.
War. Ja, das genau. Wortbild. Ja, und genau. Das geht beim elektronischen Lesen.
Da habe ich tatsächlich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt muss ich es erwähnen.
Ich glaube, manch ein jüngerer Leser, egal ob er nun vielleicht 22 oder 32 ist, wird im Laufe von den nächsten 10, 20 Jahren auch wieder mehr zum Papier kommen, weil auf Dauer sind die Bildschirme allesamt nicht gut genug und die Haptik fehlt, das Erlebnis. Andererseits, das Entsorgen von Büchern tut ja immer weh. Das tut richtig weh.
Die stauben zu. Sagen Sie jemandem, der ungefähr 6.000 Exemplare zu Hause stehen hat, was?
Wahnsinn. Ich habe bei 4.000 aufgehört zu zählen.
Ja, genaue Zahl weiß ich auch nicht, aber letzte Erhebung war ungefähr 6.000.
Wahnsinnig. Ja. Okay, also die Wünsche an Leser können wir schwer formulieren, aber ich glaube, der ein oder andere wird wieder zum Buch zurückkommen. Das heißt, wir müssen Bücher auch verschenken, den Leuten vermitteln, wie schön es ist, in einem Buch zu blättern.
Ja, das stimmt.
Gut, letzte Frage. Wohin steuert eigentlich unsere digitale Gesellschaft Ihrer Meinung nach?
Naja, wir sehen ja alle, dass die Gesellschaft immer gehetzter wirkt und gehetzter ist, glaube ich auch, unruhiger ist und dass die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. So, das ist für mich eigentlich so der bedrohendste Effekt. Ich merke das sogar bei mir selber tatsächlich. Es ist nicht nur auf die jüngere Generation bezogen, sondern es ist tatsächlich auch so, dass man das noch in Anführungsstrichen erlernt, wenn man älter ist, dass es mir schwerer fällt, mich länger auf Texte zu konzentrieren, sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben, und dass ich mich da manchmal zwingen muss, weil man eben so dieses Hüpfen von Seite zu Seite irgendwie auf dem Smartphone oder auf dem Rechner gewöhnt ist. Hier ein Reiz, da ein Reiz und diese Überflutung und macht einen fertig letzten Endes. Und da, ich meine, das ist ja erkannt mittlerweile, es gibt auch viele Bücher dazu. Aber so richtig verstanden haben die meisten das, glaube ich, noch nicht. Und das ist eben diese Dopaminausschüttung, die sie dann haben. Ja, der Körper will das auch, das ist eine Art Suchtverhalten. Und das wirklich zu verstehen, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht.
Das dauert noch. Ja. Als Sie damals beim Buchmarkt als Journalist angefangen haben, ich glaube, das Internet war noch sehr, sehr jung. Das heißt, Sie haben überwiegend auf Papier gearbeitet und immer persönlich die Leute getroffen. Und das hat sich ja völlig geändert.
Ne? Genau.
Also ich habe die Videokonferenzen
angefangen habe beim Buchmarkt, haben wir noch die Fahnen zusammengeklebt, sage ich mal so, zusammengeklebt und dann an die Druckerei gefaxt. Also das sind ja heute Sachen, wo ein jüngerer Mensch sagt so, was habt ihr getan?
Was ist das? Ich habe ein wunderbares Video gerade bei Facebook gesehen, The London Review of Books hat ein Video gezeigt, wie sie den Fotosatz auseinanderschneiden und Worte mit einem Skalpell verrücken. Wo ich gedacht habe, vor 40 Jahren hat man so gearbeitet.
Ja, so in die Richtung ging das damals aber auch noch tatsächlich, als ich von Roman angefangen habe.
Aber das
Auf der anderen Seite waren wir damals schon sehr früh mit der Internetseite. Ne?
Da waren Sie sehr früh. Ähnlich wie der Spitz
das damals genannt hat, die schnellste Nachrichtenseite der Branche. Ja. Das stimmte auch tatsächlich. Ja. Also das war dann schon immer so ein bisschen Sport, den Börsenblatt da Meter abzunehmen sozusagen im Internet. Und das hat eben auch oft geklappt.
Gut, und jetzt gucken wir uns das Börsenblatt an. Es gab es früher zweimal die Woche und hatte jeweils 100 bis 200 Seiten. Jetzt gibt es alle 14 Tage und es hat keine 32 Seiten mehr. Ne?
Ja, kriegt das so ein bisschen am Rande mit. Und ich glaube oder weiß auch, dass viele Buchhändler da nicht so glücklich mit sind, mit diesen Veränderungen. Das ist ja noch sehr jung, diese Veränderungen, so dass wir mal einfach beobachten müssen und gucken müssen, wie es jetzt ankommt und wie es dann weiterläuft. Es besteht einfach Veränderungsdruck. So, ja, der ist ja auch immer größer. Also früher konnte man doch noch über Jahre hinweg vielleicht etwas Bewährtes einfach so weitermachen und hat vielleicht im Hintergrund dann an Veränderungen gearbeitet. Jetzt hat man das Gefühl, so, keine Ahnung, alle halbe Jahre muss sich irgendwas komplett ändern, auch wenn es vielleicht gar nicht sinnvoll ist.
So. Allerletzte Frage. Der Buchhändler hat ja früher die Vorschauen immer bekommen und hatte die Datenbank zum Recherchieren und bestellte beim Vertreter. Jetzt gibt es VLB-Tix seit ein paar Jahren. Kennen Sie nennenswert Kollegen, die das wirklich nutzen? Also die elektronische Vorschau und nicht mehr auf Papier, sondern nur noch auf der Basis von VLB mit angereicherten Daten.
Ich kenne welche, ja, aber ich könnte das im Moment nicht beziffern, sage ich mal, prozentual oder so.
Ich weiß nur von einem der großen Filialisten, die sagen den Mitarbeitern nur.
Ja, das gibt es, klar. Aber es ist da im Grunde genommen genauso, dass natürlich auch viele Buchhändler es einfach gewohnt sind, in den Vorschauen zu blättern und die werden dann mit nach Hause genommen und vielleicht auch mal am Samstagabend in Ruhe im Sessel irgendwie durchgearbeitet und man macht da wahrscheinlich mehr Entdeckungen auch noch, das hängt ja dann wieder alles zusammen, als wenn sie das so
rein elektronisch auf dem Bildschirm, egal wie gut der Bildschirm ist, wegen bequem der
Sessel. Das weiß ich ja selber als Journalist auch, wenn ich die gedruckten Vorschauen bekommen habe und immer noch bekomme, ich nehme meistens dann Zeit für eine Stunde, keine Ahnung, und nehme ein paar zusammen und schau die durch, so, und dann macht man einfach mehr Entdeckungen, als wenn sie die so zwischendurch mal eben am Bildschirm durchscrollen und dann ist auch die Seite schon wieder weg und sie haben vergessen, was da drauf stand.
Ja, unsere Zeit ist auch vorbei. Das ist ein gutes Stichwort. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Sie alle, die Sie gelauscht haben. Die Hintergrundgeräusche sind bei einer Messe immer schwierig, aber es kommt ja auf den Content an. Und Carsten Tiergast, vielleicht nennen Sie noch Ihre Website, wenn man sich an Sie wenden will, als Ghostwriter, als Journalist, als was auch immer.
Das ist www.redaktionsbüro-tiergast.de. Und wer da drauf surft, nicht wundern, sie wird noch überarbeitet.
Der Relaunch ist immer sehr wichtig, muss man alle paar Jahre machen. Das war unser durchgängiges Thema heute. Gut, ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche Ihnen, kommen Sie gut durch die Woche. Für Sie, Herr Tiergast, alles Gute auf der Messe und vielen Dank fürs Kommen.
Ich bedanke mich.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nochmals die schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei Carsten Tiergast für die Vorbereitung und für das Gespräch und ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durch diese Woche kommen. Nächste Woche gibt es die Folge 234 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 172. Und da haben wir einen sehr bekannten und sehr berühmten Gesprächspartner. Das ist Henning Fenske. Freuen Sie sich auf den Kabarettisten und Radiosprecher, Fernsehsprecher und doch den wirklich sehr bekannten Henning Fenske, der mittlerweile 85 Jahre geworden ist. Er kuratiert und betreut das Buch Erich Mühsam und politische Erinnerungen. Und das ist eine weitere Neuerscheinung aus dem Input Verlag. Also freuen Sie sich auf nächste Woche. Auf Wiederhören. Mit herzlichen Grüßen aus Hamburg, Ralf Plenz.